Hallo und herzlich willkommen bei Sportradio Tübingen zu unserer Sendung Das Wort zum Sport. Mein Name ist Annette Schollmeier und ich werde Sie durch diese Sendung begleiten. 50 Minuten werden wir Ihnen die Vielfalt des Sports näher bringen. Freizeitsport, Trendsportarten, Profisport, regionaler Sport und Weltsport. Rückblickend werden wir Meinungen und Beiträge über die Olympischen Spiele des letzten Jahres in Peking hören, was die Höhepunkte waren und was sich in den Köpfen der Zuschauer verankert hat. Aber auch über den Sport in Tübingen werden wir berichten. Die Universitätsstadt ist für das jährliche Stocherkahnrennen bekannt geworden. Über die Geschichte und Hintergründe der Traditionen werden wir später mehr erfahren. Natürlich ist Tübingen auch bekannt für seinen Bundesligaverein im Basketball, die Walter Tigers Tübingen. Heute spielen sie gegen die BG 74 Göttingen. Wir werden in wenigen Minuten live in das Spiel schalten. Die Tiger, momentan auf Platz 14 der Tabelle, empfangen Göttingen zu Hause in der Paul-Horn-Arena in Tübingen. Göttingen spielt erst die zweite Saison nach dem Aufstieg in der Bundesliga, aber bisher haben sie eine famose Saison hingelegt und rangieren derzeit auf Rang 3 der Tabelle. Große Überraschung, denn ihr Ziel war bisher, nur den Klassenerhalt zu sichern. Im Tigerkäfig dagegen herrscht gedrückte Stimmung. Die Zuschauerresonanz lässt zu wünschen übrig, denn nicht zuletzt deswegen, weil die Tigers in den letzten 3 Wochen einige Niederlagen hinnehmen mussten. Kassieren sie heute eine weitere Niederlage oder kann Tübingen wieder aufatmen? Nach 15 Minuten Spielzeit schalten wir jetzt live zu Johannes Knut in die Arena.
Die Paul-Horn-Arena in Tübingen staunt, denn der bisherige Tabellen-14. Die Gastgeber, die Tübinger, sie führen gegen die bisherige Überraschungsmannschaft, die BG 74 Göttingen, und den Tabellendritten mit 18:13. Jetzt 3-Punkte-Versuch von Daniel Faun und auch dieser Versuch sitzt. 21:13 für Tübingen. Bisher nur 3-Punkte-Versuche auf Seiten der Tübinger, aber sie saßen alle auf der Gegenseite dagegen. Die Göttinger oft mit überhasteten Einzelaktionen in der Offensive und jetzt schon wieder ein Ballverlust. Daniel Faun hat den Ball, dribbelt, passt auf seinen Kameraden Michael Haynes, der kommt ins Stolpern, aber trifft trotzdem. Ist das denn die Möglichkeit? 23:13. Die Tübinger spielen sich ein wenig in einen Rausch, während die Göttinger versuchen, schnell zu antworten über ihren Kapitän Kai Bailey, der bisher sehr blass geblieben ist. Nur ein Zähler, der passt jetzt rauf auf John Little. Der setzt einen 2-Punkte-Versuch an. Der Ball springt zurück ins Feld und Daniel Faun hat den Ball. Damit bleibt es bei der bisherigen Überraschung, dass die bisherige Überraschungsmannschaft der Saison Göttingen gegen die Gastgeber aus Tübingen klar in Rückstand liegt.
Das war Johannes Knut live vor Ort bei den Walter Tigers Tübingen gegen die BG 74 Göttingen. Wie das Spiel ausgeht und ob Tübingen seinen Vorsprung halten kann, werden wir gegen Ende der Sendung erfahren. Zu Spielende werden wir noch einmal live in die Arena schalten. Ja, bei so einem großen Punktevorsprung sind die Fans in der Paul-Horn-Arena außer sich. Mit Jubelschreien und Hymnen feuern die Fans ihre Mannschaft an, denn nicht nur die Spieler, auch die Fans tragen bei jedem Spiel einen wichtigen Beitrag zum Sieg bei. Juliane Sondermeier berichtet über den Fanclub Neckar Tigers und zeigt auf, wie wichtig die Unterstützung der Fans bei jedem Spiel ist.
Hey, Walter Tigers! Ihr seid der geilste Club der Welt!
Hey, Walter Tigers!
Ihr seid besser als gefällt!
Das sind die Neckar Tigers. Diese Anhänger sind der Traum einer jeden Mannschaft. Der offizielle Fanclub der Walter Tigers Tübingen wurde 2002 ins Leben gerufen und unterstützt den Basketball-Erstligisten seither tatkräftig und lautstark bei jedem Spiel. Auch weite Reisen und lange Busfahrten nehmen sie gerne in Kauf. Es geht schließlich nur um eins. Ob nun auswärts oder zu Hause in der Paul-Horn-Arena, die Neckar Tigers sind immer dabei. So auch vergangenen Samstag beim Spiel gegen die Artland Dragons. Obwohl die Tübinger Basketballer anfangs unsicher wirkten und vor allem an der Freiwurflinie enttäuschten, ließen die Fans ihr Team nicht im Stich. Der Aufforderung zu kämpfen und zu siegen kamen die Tigers schließlich nach. Im letzten Quarter bewiesen die Spieler starke Nerven und gewannen doch noch mit 84:71 Punkten gegen den Pokalsieger aus Quakenbrück. Besonders Point Guard Branislav Radkovica und Power Forward Kenny Williams, der die Menge kurz vor Schluss noch mit einem eindrucksvollen Dunking zum Jubeln brachte, entschieden das Spiel zugunsten der Walter Tigers. All-Star Richard Chaney schrieb diesen Sieg aber auch den Fans zu.
Well, we came out. We knew that we needed this game. The great support from the crowd gave us extra energy. We came out and we wanted to give the crowd a show and that's what we did. We came out with the W.
Die Menge hat uns extra Kraft gegeben. Wir wollten den Fans ein gutes Spiel zeigen. Und das haben wir auch gemacht. Für die Fans sind solche Momente etwas Besonderes, vor allem dann, wenn sie vielleicht selbst kurz gezweifelt haben.
Tübingen lief ja von Anfang an eigentlich einem Rückstand hinterher, aber dass sie es dann doch noch so letzten Endes so eindeutig gewinnen würden, dieses Spiel, das hätte ich im Vorhinein nicht so gedacht.
Doch an solchen Zweifeln darf man nicht festhalten, denn auch die Fans wissen,
dass durch die Unterstützung der Zuschauer einfach noch Reserven hervorgelockt werden, die vielleicht so nicht mobilisiert hätten werden können.
Und deshalb ist es wichtig, auch weiterhin alles für die Mannschaft zu geben. Denn wenn das Team durch die Unterstützung der Zuschauer eine drohende Niederlage doch noch abzuwenden weiß, so Tigers-Fan Philipp,
da freut man sich dann schon besonders, wenn man da sozusagen auch zu einem gewissen Teil auch verantwortlich dafür ist, dass die Spieler ihre Leistungen oder vielleicht noch darüber hinaus mehr bringen, als sie eigentlich imstande gewesen wären.
Da bleibt zum Schluss eigentlich nur noch eines zu sagen.
Jubelnde Fans, die kein Spiel ihrer Mannschaft verpassen und Stadien, die bis zum letzten Platz gefüllt sind, zeigen, dass Sport mehr ist als nur ein Wettkampf. Sport ist Begeisterung, Sport ist Kult und Sport setzt Trends. Egal, ob Menschen Sportlern zujubeln oder ob sie selbst regelmäßig Sport treiben, für viele Menschen ist es sehr wichtig und bietet Raum für soziale Kontakte. Welchen Stellenwert der Sport in unserer Gesellschaft hat, darüber berichtet nun Jennifer Geiger.
Sport ist Lebensfreude, Sport schafft Lebensqualität, Sport fasziniert.
Volleyball, Hockey,
Tischtennis, Langlaufen,
Fahrradfahren, Tennis, Leichtathletik,
Gymnastik, Fußball,
Ballett, Basketball, Schwimmen,
Triathlon. Millionen von Menschen nehmen in vielfältiger Weise aktiv am Sportgeschehen in den Vereinen teil. Millionen von Menschen begeistern sich für die Leistungen des Spitzensports und verfolgen sportliche Höhepunkte wie die Olympischen Spiele im Fernsehen. Er gehört heute zu den erträglichsten Geschäftsfeldern unserer Gesellschaft und ist gleichzeitig gesellschaftliche Institution und Organisation. Sport ist aber auch ein globales Weltphänomen und Weltkultur zugleich. Er ist die Sprache, die alle Völkergruppen verstehen und verbindet. In seiner geschichtlichen Entwicklung kann man erkennen, dass man heute den Überblick über die Vielfalt der Sportarten verlieren kann. Durch technischen Erfindergeist und die nie auszuschöpfende Fantasie der Menschen sind zu den traditionellen Sportarten neue Trendsportarten hinzugekommen. Auch die Tübinger probieren sie gerne aus.
Klettern, Wasserskifahren,
Bungee-Jumping, Snowkiten,
Parkour, Bergsteigen.
Auf die Frage hin, welchen Stellenwert der Sport in ihrem Leben hat und wo er steht, antworten die Tübinger:
Ganz oben, also ich finde, ohne Sport geht's gar nicht.
Wenn ich keinen Sport betreibe, dann fühle ich mich immer sehr unausgeglichen.
Sowohl klein als auch groß treibt Sport.
Weil es mir Spaß macht.
Sport ist sehr wichtig, um sich fit zu halten und sich gesund zu fühlen und groß und stark zu bleiben.
Sport gewinnt von Jahr zu Jahr mehr Bedeutung, vor allem unter ökonomischen Gesichtspunkten. Er ist ein wichtiger Faktor des deutschen Marktes geworden, der kontinuierliche Wachstumsraten aufweisen kann. In der EU wird sogar überlegt, ob ein Satellitenkonto Sport angelegt werden soll, das dokumentiert, wie wirtschaftlich bedeutungsvoll der Sport geworden ist. Sowohl für den Arbeitsmarkt als auch für die Volkswirtschaften. Auch Professor Dr. Diegel, Leiter des Institutes für Sportwissenschaft an der Universität Tübingen, ist der Meinung, dass, wenn man die gesellschaftspolitische Seite des Sportes betrachtet, man erkennt,
dass der Sport natürlich immer mehr politisiert wird, weil er politisch immer bedeutsamer wurde. Und auch in Deutschland gibt es nicht, so überraschend ist dies, auch bereits Überlegungen, ob man nicht einen eigenen Sportminister in der Bundesregierung etablieren sollte. Bislang ist ja der Sport im Innenministerium ressortiert. Das sind alles Indizien, die darauf hinweisen, dass der Sport immer mehr Funktionen in unserer Gesellschaft zu erfüllen hat. Er wird sozialpolitisch in Anspruch genommen, bei der Integration spielt er eine wichtige Rolle. Gerade heute in einer Zeit der Migration muss man natürlich nach Medien Ausschau halten, die tragfähig sind, um diese Kommunikation der Menschen unterschiedlicher Herkunft sinnvoll zu gestalten. Und da sieht man im Sport ein ganz wichtiges Instrument.
Zu den Hauptaufgaben des Sports gehört die Gesunderhaltung und Stärkung des menschlichen Körpers. Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder Gefäßverkalkungen kann sportliche Aktivität zwar nicht verhindern, jedoch kann sie das Risiko für das Auftreten derartiger Schädigungen verringern. Um den Körper gesund und fit zu halten, ist es wichtig, sportliche Aktivität in richtigem Maße und angepasster Ausführung zu vollziehen. Das sehen auch unsere älteren Mitbürger so.
Bewegung ist einfach schon wichtig, gell? Nach dem Motto gesund älter werden. Gell?
Sport ist nicht nur was für junge Menschen. In jeder Altersklasse findet sportliche Betätigung statt. Auch ältere Menschen treiben bis ins hohe Alter Sport als Vorbeugung gegen Muskelabbau und andere Beschwerden. Genau diesem Trend hat sich ein Gesundheitszentrum namens Agilitas verschrieben. Das Gesundheitszentrum in Rottenburg bietet speziell für ältere Menschen ein umfangreiches Programm an, um sie dabei zu unterstützen, ihre Lebensqualität aufrechtzuerhalten. Es berichtet Felix Schober.
Are you ready for this? Kann's losgehen? Das werden sich die Senioren fragen, bevor sie zum Training ins Gesundheitszentrum Agilitas in Rottenburg gehen. Inhaber und Geschäftsführer ist der Diplom-Sportpädagoge Dietmar Walter. Die meisten Kursteilnehmer sind über 60 Jahre alt.
Das größte Steinbein, das sicherste Steinbein des Agilitas ist das Bewegungstraining mit älteren Menschen, also Menschen in der zweiten Lebenshälfte auf ganz unterschiedlicher Basis gestaltet.
Die Inhalte der Kursstunden befassen sich gezielt mit Präventionstraining. Das Körpergefühl der älteren Menschen soll verbessert werden und der Spaß darf nicht zu kurz kommen.
Es gibt von den Trainingsinhalten natürlich Aufwärmen, ja, über Gymnastik, gymnastische Form mit und ohne kleine Geräte, mit Geräten oder mit Kleingeräten oder auch mal ohne Geräte. Dann haben wir natürlich den Bereich Ausdauer, Kräftigung immer wieder als Hauptpart.
Die Übungseinheiten im Agilitas sind für maximal 12 Personen pro Kurs angelegt. Die Übungsleiter können sich gut den einzelnen Personen annehmen und auf die richtige Technik der Sporttrainer achten. In den Kursen herrscht eine familiäre Atmosphäre.
Das Training ist hier ansprechend. Die Leute haben, hier gibt es Leute, die ich schon über fast 15 Jahre betreue und unterrichte und trainiere. Und die Leute haben natürlich im Vergleich zu früher, denke ich, schon über die Jahre festgestellt, was das Training ihnen bedeutet, dass sie leistungsfähiger werden, dass sie auch mehr Energie und mehr Kraft mit rübernehmen können in den Alltag, um ihren Alltag besser zu bewältigen.
Alle Senioren sind mit viel Spaß bei der Sache und meist schon mehrere Jahre dabei.
Ich heiße Irma Asphalt, bin seit dem ersten Moment dabei, vom ersten Tag an, und es gefällt mir gut.
Mein Name ist Wolfgang Schall. Ich bin nun auch seit, ich glaube, 14 Jahren schon mit dabei. Herr Walter ist also ein guter Sportpädagoge. Er hat also versucht, mit uns aus den Anfängen heraus etwas zu machen. Wir denken, dass es gelungen ist.
Also ich bin die Hannelore Mauch und bin von Rottenburg, von der Schuhstraße, und bin vom zweiten Moment dabei. Und der zweite Moment ist vielleicht der September, gesagt, ich weiß nicht mehr. Das ist gut, gell? Und mir gefällt sehr gut, so schwer ich nicht mehr dabei.
Die gute Stimmung im Training zeigt, dass die Senioren hochmotiviert an den Kursen im Agilitas teilnehmen.
Neben den klassischen Sportarten, die in Sportvereinen und Fitnessstudios angeboten werden, gibt es auch immer mehr exotische Sportangebote aus verschiedenen Ländern und Kulturen. So zum Beispiel das Angebot der Volkshochschule in Tübingen. Orientalischer Bauchtanz. Lisa Wiedenmann berichtet über die Kunst und die Besonderheiten des orientalischen Tanzes.
Exotische Klänge, schwingende Hüften, das Klimpern von paillettenbesetzten Tüchern. Wer denkt da nicht an orientalische Tänzerinnen aus fernen Ländern? Doch auch unter deutschen Frauen erfreut sich Bauchtanz große Beliebtheit. Hier in Tübingen bietet zum Beispiel die Volkshochschule einen wöchentlich stattfindenden Kurs an. Die Teilnehmerinnen sind durchweg angetan.
Es macht Spaß, die Bewegungen und überhaupt Tänze.
Ich finde, es sind so schöne, weiche Bewegungen. Bewegungen, die einem Kraft geben, die einem beschwingt machen. Das gefällt mir.
Doch was genau macht den Reiz von Bauchtanz aus? Wieso entscheiden sich Frauen für die ursprünglich aus Ägypten stammende Tanzform? Ute Bechdolf ist ehemalige Dozentin für empirische Kulturwissenschaften an der Universität Tübingen. Vor einigen Jahren führte sie mit Studenten eine große Studie zum Thema Tanz durch. Sie weiß, was den Bauchtanz auch hier so attraktiv macht.
Wir haben uns in unserem Projekt vor allem mit der aktuellen Fassung der hiesigen Frauen, die jetzt Bauchtanz machen, beschäftigt. Und da hat es tatsächlich sehr viel mit Ausdruck und Findung von Weiblichkeit und von eigener Selbstvergewisserung des Frauseins zu tun. Also ich spüre meinen Körper, meinen weiblichen Körper vielleicht dann stärker, wenn ich meine Hüften in einer Acht bewege.
Die starken Bewegungen der Körpermitte, also Becken, Bauch und Hüfte, sind typisch für den orientalischen Tanz. Sie sind allerdings auch der Grund für das Vorurteil, Bauchtanz sei hauptsächlich als erotisierender Schautanz vor männlichem Publikum gedacht. Darstellungen in Film und Fernsehen verstärken diese Meinung. Doch für Ute Bechdolf liegt darin nicht der Grund für eine hohe Nachfrage an Bauchtanzkursen.
Ich glaube, da geht es wirklich darum, für sich was zu entdecken, was vielleicht ein bisschen verschüttet ist, und auch mit anderen zusammen Spaß an der Bewegung zu haben. Viele sagen ja auch, ich habe meinen Bauch plötzlich wieder wertschätzen können. Und außerdem ist es tatsächlich ein sehr gutes Bauchmuskeltraining noch dazu. Also es hat auch physiologische Gründe, warum das für Frauen Sinn macht.
Bauchtanz ist also nicht pure Show, sondern auch durchaus anspruchsvoller Sport. Die rhythmischen, isolierten Bewegungen erfordern lange Übung und setzen eine hohe Körperbeherrschung voraus. Vor allem Bauch-, Rücken- und Beckenbodenmuskeln werden stark gefordert. Dieser Trainingseffekt war auch Grund für Marlies Skukes, beim Bauchtanz zu bleiben. Sie tanzt seit über 30 Jahren orientalisch und unterrichtet bis heute. Sie erinnert sich an die Anfänge des Bauchtanzes in Deutschland in den 70er Jahren.
Also das Faszinierende für mich persönlich war, dass man mal so voll kitschig sein durfte und so richtig in die Farbkiste langen. Da muss man sich vorstellen, das war Ende der 70er und das war einfach toll. Und später hat mich dran gehalten meine Gesundheit. Also ich hatte Rückenprobleme, sollte operiert werden und habe das dann mit Bauchtanz hingekriegt.
Heute unterrichtet Marlies Skukes verschiedene Tänze für die Volkshochschule und in ihrem eigenen Studio. Auch sie hat die Erfahrung gemacht, dass Frauen es genießen, wenn sie ihre weibliche Seite im Tanz ausleben können. Vor allem im geschützten Kreis nur unter Frauen. Doch das ist nicht das Einzige, was den orientalischen Tanz für sie so faszinierend macht.
Es ist so, dass bei uns immer die Erotik so groß geschrieben wird. Das ist auch drin. Also man kann mit Bauchtanz, mit orientalischem Tanz alles abgelten, was es an Gefühlen, an Stimmungen, an Emotionen gibt. Ob sie jetzt zornig sind oder trotzig oder eben sexy tanzen wollen, schmeichelnd, all das ist möglich. Das kann man in keiner anderen Art, habe ich festgestellt.
Weiblich, emotional, aber vor allem vielseitig ist er also, der orientalische Tanz. Wer nach einer interessanten Möglichkeit sucht, mal etwas ganz Neues auszuprobieren, dem sei ein Bauchtanzkurs unbedingt empfohlen.
Kommen wir nun von Randsportarten zum Volkssport Fußball. Fußball ist die Profisportart Nummer 1 in Europa. Es ist die Sportart, die den größten Publikumserfolg hat. Das hat einen einfachen Grund. Fußball ist einfach. Ein Kommentar von Jens Leutenecker.
Fußball als letzte Bastion des Einfachen. Fußball ist einfach. Oder komplex, ganz wie man will. Im Gegensatz zu fast allen anderen Bereichen in unserer Gesellschaft scheint Fußball für viele Menschen sehr einfach. Die Wirtschaft ist so komplex, dass noch nicht einmal Profis das Spiel mit dem Geld beherrschen. Wer glaubt, dieses Spiel verstanden zu haben, verspekuliert sich schnell. Auch die Politik kann man nur schwer nachvollziehen. Oder können Sie Hartz IV genau erklären? Der Sport, insbesondere der Fußball, stellt hier für weite Teile der Gesellschaft die letzte Bastion der Einfachheit dar. Wir wollen euch kämpfen sehen, schreien die einen den Spielern zu. Die anderen spenden großzügig Szenenapplaus, wenn die eigene Mannschaft das Spiel auf den freistehenden Mitspieler verlagert. Auch mal den Ball wegschlagen, wenn es brenzlig wird. Oder ich muss den Ribéry auch mal umhauen, wenn es nicht anders geht. Zum Doppelpass entgegenkommen, Laufbereitschaft zeigen. Man könnte die letzten Sätze als Phrasen abtun, doch es steckt weit mehr dahinter als auf den ersten Blick gedacht. Warum klatschen die Fans bei einer Grätsche auf den Ball? Warum jubeln sie, wenn ein Spieler aus der Distanz auf das Tor schießt? Und warum pfeift der Fan bei Abseitsentscheidung oder Fouls gegen die eigene Mannschaft? Die Antwort ist einfach. Aktionen, die für jeden eher sichtlich und nachvollziehbar sind, erscheinen logisch und einfach. Jeder im Stadion sieht den freistehenden rechten Flügel und schreit rüber, quer oder Seitenwechsel. Wenn der Ball dann von links nach rechts außen wandert, freuen sich die Fans über die Übersicht des Spielers. Szenenapplaus ertönt. Für mich das schönste akustische Element, welches ich im Stadion hören kann. Noch besser als der Torjubel. Nehmen wir ein Gegenbeispiel. Mario Gomez steht an der gedachten Abseitsgrenze, vielleicht auch im Abseits. Der Schiedsrichter pfeift Abseits. Diese Entscheidung ist nicht eindeutig, nicht ersichtlich und auch nicht einfach zu entscheiden. Die Zuschauer pfeifen. Dies würden sie nicht tun, wenn Gomez 3 Meter im Abseits stünde. Können Sie mir einen Bereich in unserer Gesellschaft nennen, in dem Tatsachen ähnlich ersichtlich sind wie beim Seitenwechsel oder beim Schuss auf das Tor? Gibt es etwas so Einfaches wie ein Ball, der Richtung Ziel fliegt in unserer Gesellschaft? Fußball scheint einfach, ist dabei doch so komplex und doch wieder einfach. Die Abwehr muss auf Meter genau verschieben und 11 Männer müssen sich exakt koordinieren. Auf einem Spielfeld, das 100 mal 75 Meter groß ist, können 50 Zentimeter über ein gelungenes Tackling oder einen Spielausschluss infolge einer roten Karte entscheiden. Doch alles, wirklich alles, steht und fällt mit der Laufbereitschaft der Spieler. Wer mehr läuft, kann die Räume eng machen, bestimmt dadurch eher das Spiel und erarbeitet sich auch Möglichkeiten. Die TSG 1899 Hoffenheim, derzeit Tabellenführer der Liga, läuft und läuft und läuft. Fußball ist einfach. Wer mehr läuft, gewinnt eher das Spiel. Fußball ist komplex. Nur wer richtig läuft, gewinnt das Spiel. Fußball ist einfach. Oder komplex. Ganz wie man will.
Höher, schneller, weiter, hieß es für die Spitzenathleten im letzten Jahr in Peking. Die Olympischen Spiele in China waren sicherlich der sportliche Höhepunkt des letzten Jahres.
Ich verkünde, Peking, die 29. Olympische
Mit diesen Worten eröffnete der chinesische Staatspräsident Hu Jintao die Sommerspiele in Peking. Ein halbes Jahr ist seitdem vergangen. Julia Reiner war für sie in der Tübinger Fußgängerzone unterwegs und hat getestet, was noch in den Köpfen der Schwaben präsent ist von den einzigartigen Spielen in Peking.
Als an Silvester die Feuerwerksraketen den Himmel erhellten, um das alte Jahr gebührend zu verabschieden und das neue Jahr 2009 zu begrüßen, mag so manch einer sich noch an das bombastische Feuerwerk bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele im letzten August erinnert haben. Doch pünktlich mit dem Jahreswechsel scheinen auch die sportlichen Sterne des letzten Jahres schon wieder zu verglühen. Was ist ein halbes Jahr nach Peking noch geblieben vom olympischen Glanz? Die Tübinger haben jedenfalls ganz unterschiedliche Bilder vor Augen, wenn sie an ihr persönliches Gesicht der Spiele denken.
Da fallen mir einfach ganz viele Sachen ein von dem kleinen Mädchen, das bei der Öffnungszeremonie gesungen hat, also ganz anonyme Gesichter, bis zu Weltrekordhalter im 100-Meter-Sprint, Usain Bolt.
Herr Romeike als auch Doppel-Olympiasieger.
Britta Heidemann. Aber auch die Leute, die nicht unbedingt gewonnen haben, Hambüchen ist sicher von der Persönlichkeit ein ganz guter.
Peking-Ente.
Ole Bischoff vielleicht, weil er hier aus der Region war und der auch eine Goldmedaille gewonnen hat im Judo.
Die Faszination Olympia hat dabei für viele Tübinger den Tagesablauf über 2 Sommerwochen lang maßgeblich mitbestimmt.
Wahrscheinlich, weil das ist irgendwie morgens beim Aufwachen das Erste, was ich gesehen habe, war. Und das bleibt wie die Musik vielleicht eher im Gedächtnis drin.
Einen Sportler haben jedoch alle in ihr Herz geschlossen.
Unseren deutschen Gewichtheber natürlich. Ich weiß nur nicht mehr, wie er heißt.
Steiner. Ja, der hat das Foto von der Frau hochgehalten und hat es der Frau gewinnen mit seiner Goldmedaille, die er gewonnen hat.
Doch die Erinnerung an Olympia in Peking ruft nicht nur positive Assoziationen hervor.
Ich denke, es ist zu kommerziell und das ist einfach kein faires Messen von Athleten gegeneinander, sondern einfach wer den besten, sagen wir mal, Apotheker hat.
Auch Professor Dr. Helmut Diegel, Direktor des Tübinger Instituts für Sportwissenschaft, betont neben vielen positiven Eindrücken die weniger schönen Aspekte von Peking.
Es wird natürlich auch die Schattenseite mit in der Erinnerung bleiben, nämlich im Vorfeld die Proteste, als es um die Unabhängigkeit Tibets ging. und die Frage, welche Rolle dabei der internationale Sport zu spielen hat.
Trotz allem hat sich ja doch ein Hauch des olympischen Spirits in das neue Jahr gerettet. Manch einem hat Peking sogar so gut gefallen,
dass wir uns schon relativ konkret überlegen, nach London auch zu gehen.
Auch Helmut Diegel macht Lust auf die Olympischen Sommerspiele 2012 in London. Für ihn
werden das interessante und schöne Spiele werden. Die Engländer, die haben dann natürlich die größte Sporttradition, die keine andere Sportkultur in der Welt aufzuweisen hat. Und schon allein deshalb werden sie ein exzellenter Gastgeber sein.
Man darf also gespannt sein, welche neuen Sterne 2012 den sportlichen Himmel über London erhellen werden.
Auch ein Sportstudent der Universität in Tübingen war in Peking dabei. Der Schwimmer Martin Kutscher nahm an den Wettkämpfen 100 Meter und 200 Meter Freistil teil. Seine bisherige Erfolgsliste ist lang. Bereits 2004 nahm er an den Olympischen Spielen in Athen teil. Er ist südamerikanischer Meister sowie süddeutscher und deutscher Meister mit der Staffel. Die Spiele von Athen waren für ihn der erste Start auf internationaler Bühne. Doch seither hat der Schwimmer aus Sindelfingen reichlich internationale Erfahrungen gesammelt. Bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking hat Martin Kutscher nun seine zweiten Weltspiele des Sports erlebt. Der 24-Jährige ging vor Uruguay an den Start. Martin ist heute bei mir im Studio und wird uns Rede und Antwort stehen. Ja, Martin, gerade haben wir gehört, was den Zuschauern von den Olympischen Spielen noch in Erinnerung ist. Was waren denn für dich die bewegendsten und eindrucksvollsten Momente in Peking?
Ja, also für mich persönlich als Schwimmer war das Eindrucksvollste, als Michael Phelps seine 8. olympische Goldmedaille gewann und dadurch der beste olympische Sportler geworden ist. Und man wusste genau, jetzt wird Geschichte geschrieben und man darf dabei sein. Und da hat man eine Gänsehaut bekommen und das war für mich schon so das Beste. Und natürlich dann auch die Eröffnungsfeier, die war auch sehr schön, die wie in Athen auch, wenn man ins Stadion reinläuft und man sieht, die Leute feiern, das Stadion ist voll und dann ist man einfach stolz, dass man sein Land vertreten darf.
Aber nicht nur Michael Phelps hat Rekorde gebrochen, auch du hast über 200 Meter Freistil deine persönliche Bestleistung geknackt und somit einen neuen nationalen Rekord aufgestellt. Herzlichen Glückwunsch, eine tolle Leistung. Auf den 100 Metern hast du deine Bestzeit 49,86 Sekunden leider knapp verpasst. Bist du trotzdem mit deinen Leistungen zufrieden?
Ja, also erstmal vielen Dank. Mit dem 200 Meter Freistil, wie du schon sagtest, bin ich sehr zufrieden. Es war uruguayischer Rekord. Und mit den 100 Metern bin ich leider nicht ganz so zufrieden. Ein paar Monate zuvor hatte ich bei den deutschen Meisterschaften zum ersten Mal die 50-Sekunden-Grenze geknackt. Und da hatte ich mir dann natürlich mehr erhofft bei den Olympischen Spielen. Hatte ich auch schon mit einem Halbfinale gerechnet vielleicht. Leider ist es nicht ganz so gekommen, wie ich dachte, aber im Sport gibt es immer eine zweite Chance und vielleicht klappt es ja in 4 Jahren.
Neben dem täglichen Schwimmtraining studierst du auch noch Sportmanagement am Sportinstitut in Tübingen. Studium und Schwimmkarriere, das ist eine echte Doppelbelastung. Wie bekommst du das Lernen und das Training unter einen Hut?
Ja, das ist so eine Sache, weil gerade in meiner Sportart im Schwimmen muss man sehr viel trainieren. Also ich trainiere zurzeit 9-mal die Woche, circa 2 Stunden pro Trainingseinheit und da geht natürlich ziemlich viel Zeit verloren. Aber ich habe Glück, dass ich hier in Tübingen studieren darf und auch das Sportinstitut kommt mir sehr entgegen und hilft mir dabei sehr.
Das klingt nach einer gehörigen Portion Selbstdisziplin. Wie sehen deine weiteren Zukunftspläne aus?
Also jetzt heißt es erstmal meinen Bachelor fertig machen. Ich denke, in 2 Semester werde ich fertig sein. Und danach würde ich gern noch meinen Master machen, wenn es geht, in General Management. Aber da muss ich mich noch genauer erkundigen.
Schön, dass du da warst, dass du Zeit für dieses Interview gefunden hast. Vielen Dank und alles Gute für deine weitere Zukunft. Ja, genau mit diesem Thema, wie Spitzensportler mental mit Trainings- und Wettkampfbelastungen zurechtkommen, damit befasst sich der Sportpsychologe Hartmut Gabler. Der Universitätsprofessor ist seit fast 4 Jahren nun offiziell im Ruhestand. Seit 1,5 Jahren arbeitet der Tübinger Sportpsychologe nun mit dem Volleyball-Erstligisten NBW TV Rottenburg zusammen. Seine Tätigkeiten dort belaufen sich auf psychologische und sportwissenschaftliche Beratung für das Trainerteam um Hans Müller-Angstenberger. Wie Herr Gabler zu dieser Aufgabe gekommen ist und was er dort genau macht, hat Jens Leutenecker für uns recherchiert.
Hartmut Gabler hat die Beine verschränkt. Seine Handflächen ruhen auf seinem Kopf. Seine Blicke schweifen durch den Raum. Konzentriert erzählt er über seine Erfahrungen im psychologischen Training. Seit fast 40 Jahren arbeitet er schon mit Mannschaften und Individualsportlern zusammen. Der Tübinger Professor steht auf und holt einen Ordner aus seinem Schrank. Auf dem Ordner steht VfB Stuttgart.
Also 1975 war der VfB Stuttgart in Abstiegsgefahr und der neue Präsident Meyer Vorfelder engagierte mich als psychologischen Betreuer, was damals doch ziemlich viel Aufsehen erregte.
Er streckt mir ein Bild des heutigen Vizepräsidenten der UEFA entgegen. Ein Blick auf die Frisur lässt keine Zweifel, dass dieses Bild aus den 70er Jahren stammen muss. Das war mein erstes Engagement im Profifußball, sagt Gabler. 32 Jahre später ist Gabler psychologischer Betreuer im Trainerstab des NBW TV Rottenburg. Der Trainer des Volleyball-Erstligisten Hans Müller-Angstenberger erklärt, wie es zu dieser Kooperation gekommen ist.
Ja, wir hatten schon, bevor wir mit dem Hartmut Gabler begonnen haben, in der ersten Bundesliga-Saison den Kontakt zu einem Mentaltrainer eben gesucht und haben da unsere ersten Erfahrungen gemacht. Und zu Beginn der Zweitligasaison war uns eben bewusst, dass wir dieses Thema fest in unseren Trainerstab integrieren wollen, dass es ein wichtiges Thema ist, dass neben den athletischen, technisch-taktischen Dingen eben das Mentale ein ganz wesentlicher Bestandteil in der Erbringung seiner vollen Leistungsfähigkeit bedeutet.
Gabler war für den Trainerstab laut Müller-Angstenberger
die Idealbesetzung, die sich eben über einen persönlichen Kontakt dann mit unserem Co-Trainer Co-Trainer Carsten Haug ergeben hat, der an dieser Stelle dann den Kontakt hergestellt hat, weil er ihn persönlich kannte. Und ja, zu unserer Freude hat dann Hartmut sehr viel Interesse an diesem Arbeitsfeld gefunden.
Deutschland im Juni 2006. Der Mann hat die Ärmel seines nass geschwitzten Hemds hochgekrempelt. Er hält eine energische Ansprache vor der Mannschaft und sagt:
Freunde, es ist eine einmalige Chance, die wir haben. Und sollte was schiefgehen, kann passieren. Standardsituationen wie in einzelnen Führungen ist absolut kein Problem. Es ist kein Problem. Körpersprache, wie ist denn die Körpersprache, Lukas? Brust raus. Ja, wenn was passiert, Brust raus. Und sofort nachsetzen. Gar kein Problem.
Für Hartmut Gabler ist die Körpersprache ein wichtiger Aspekt im psychologischen Training. Auf dem Spielfeld hat sie für ihn insgesamt drei Wirkungen. Sie ist zum ersten ein Zeichen an die Mitspieler.
Brust raus heißt ja hier, ich bin da. Und zwar jetzt im Moment und nach vorne gerichtet. Und nicht nach hinten gerichtet. Das heißt, ich hake das ab, was gerade eben geschehen ist.
Gabler weiter.
Die zweite Funktion besteht ja darin, dass ich mich dadurch nach innen auch motiviere. Ich motiviere mich selbst.
Die dritte Wirkung formuliert der Sportpsychologe etwas salopp mit folgender Aussage.
Junge, ich bin da. Du wirst noch deine blauen Wunde erleben.
Der von Gabler betreute Tübinger Sportstudent und Libero der NBW TV Rottenburg, Willi Belitzer, entdeckt für sich einige schauspielerische Merkmale auf dem Volleyballfeld. Er denkt, dass die Mitspieler
auch für einen anderen Teamkollegen so ein bisschen schauspielern müssen. Auch wenn man jetzt denkt, oh, heute klappt es vielleicht nicht so gut, man muss einfach zeigen, dass man voll da ist und die anderen so ein bisschen mitpushen. Also.
Tommy Welz, der Zuspieler des schwäbischen Erstligisten, verwendet im Spiel einige Rituale, um sich zwischen den Ballwechseln auf die nächste Situation vorzubereiten. Hier gilt es, äußere Faktoren wie Zuschauer oder schlechte vorherige Aktionen auszublenden.
Dass wenn Dinge schiefgelaufen sind, dann war das für mich Vergangenheit und dann gucke ich, okay, was kommt als nächstes? Nächster Ball ist für mich immer so wie ein Mantra gewesen. Also nächster Ball und dann kam das nächste.
Mit hohem Erwartungsdruck muss auch die deutsche Handballmannschaft zurechtkommen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Den deutschen Handballfans klingt noch die Hymne für die WM im eigenen Land in den Ohren. Da stehen die Männer von Heiner Brandt schon wieder auf kroatischem Parkett und müssen ihren gewonnenen Weltmeistertitel nun gegen die Weltelite des Handballs verteidigen. Es gab einige personelle Veränderungen in der deutschen Mannschaft und nach dem enttäuschenden Abschneiden bei Peking wird es für den amtierenden Titelträger nicht leicht, die Favoritenrolle im Turnier einzunehmen. Ob und wie die deutschen Ballwerfer dennoch eine reelle Chance im Turnier haben können und welche Rolle dabei der Torhüter einnimmt, darüber haben sich die Handballer der SG Tübingen Gedanken gemacht. Sonja Dietrich berichtet. Wenn ich jetzt, wann dann?
Wenn ich dir, sag mir wo und wann? Wenn nicht jetzt, wann dann? Das fragen sich die deutschen Handballfans derzeit erneut. Denn die Handbälle fliegen wieder, in diesem Jahr durch kroatische Hallen. Wenn nicht jetzt, wann dann, können die Mannen von Heiner Brand ihren Weltmeistertitel, den sie so eindrucksvoll in deutschen Hallen errungen haben, verteidigen. Doch gerade jetzt hat sich einiges verändert seit dem Wintermärchen 2007. Weltmeister wie Christian Schwarzer, Florian Kehrmann oder Henning Fritz sind dieses Mal nicht mehr mit von der Partie. Daher reist die Mannschaft stark verjüngt und ohne lange gemeinsame Spielzeit oder Routiniers nach Kroatien. Trotz neuer Mannschaft sind sich die Handballer der SG Tübingen sicher, dass die DHB-Auswahl eine realistische Chance im Turnier haben kann. Sie sind sich einig, dass die Stärken der Mannschaft im Teamgeist und vor allem in der Abwehr liegen. Und zu genau dieser gehört ein starker Torwart. Dass der Mann zwischen den Pfosten ein sehr wichtiger ist, wissen auch die beiden Tübinger Rückraumspieler Norbert und Axel.
Also den Torhüter allgemein finde ich sehr wichtig. Also gerade, weil er halt hinter der Abwehr steht, er halt wirklich alles überblicken kann und da halt auch nochmal ganz entscheidende Anweisungen geben kann, das Leiten. Und daher ist er halt wirklich wichtig und er ist auch einfach ein Teil der Mannschaft und kann halt einen genauso pushen, wie es halt jetzt der Kreisläufer kann oder der Linksaußen.
Torhüter ist unglaublich wichtig. Also gerade was Abwehr stabilisieren angeht und natürlich die freien Dinge rausnehmen, so was Psychologie angeht, wenn man vorne den Ball verliert und der Torwart hält den Konter so, das natürlich, das pusht einen richtig.
Doch wie kommt man auf die Idee, sich in ein Handballtor und somit in den Weg von bis zu 110 Kilometer pro Stunde schnellen Bällen zu stellen?
Indem man sich in der Mannschaft nicht durchsetzen kann und dann ins Tor gestellt wird, dann wird erkannt, dass man Talent hat und dann merkt man auch selbst, dass es einem Spaß macht, im Tor zu stehen.
Erklärt SG-Torwart Dennis, wie er zu seiner Position gekommen ist. Und auch Torwartlegende und derzeitiger Torwarttrainer des deutschen Teams Andreas Thiel hat eine einfache Antwort, warum man sich freiwillig der Wurfgewalt der anderen Spieler aussetzt.
Die Frage, warum man sich in ein Handballtor stellt, die stellen nur die Leute, die das wunderbare Gefühl nicht kennen, in der letzten Spielminute den entscheidenden Tempogegenstoß abzuwehren. Ja? Man muss Spaß haben, wenn es brennt am Körper, weil dann weiß ich, ich habe den Ball gehalten.
Während der vergangenen WM entschärfte noch der erfahrene Henning Fritz einige dieser entscheidenden Tempogegenstöße und wurde so einer der turnierentscheidenden Spieler der deutschen Mannschaft. Doch Fritz hat seinen Platz für die neue Torwartgeneration mit Jogi Bitter und Carsten Lichtlein freigemacht. Beide waren bereits bei der letzten WM dabei und spielen in der Bundesliga auf höchstem Niveau. Daher ist sich Torwart Dennis der SG Tübingen sicher, dass die beiden ohne Probleme in die Fußstapfen von Henning Fritz treten können.
Ja, ich denke vor allem, dass die beiden als Team, dadurch, dass sie sich eigentlich, wenn einer schlecht spielt, kommt der andere rein. Von daher können sie sich da ziemlich gut unterstützen. Und ich denke, dass die beiden das auf jeden Fall gut machen werden und Henning Fritz bald in Vergessenheit geraten wird.
Die deutsche Handballnation hofft, dass er damit recht behalten wird und auch dieses Jahr wieder der Countdown zur Feier des verteidigten Weltmeistertitels gezählt werden kann.
Kommen wir nun vom internationalen Weltsport zurück zum regionalen Sport nach Tübingen. Was das kleine baden-württembergische Tübingen und Venedig gemeinsam haben? Maren Kraus berichtet über das Stocherkannfahren, den ganz besonderen Wassersport auf dem Neckar.
Tübingen ist der Geburtsort des Stocherkannfahrens, eines über die Landesgrenzen hinaus bekannten Wassersports. Die schmalen, langen Boote haben eine lange Tradition und besonders das alljährliche Stocherkannrennen zieht viele Besucher nach Tübingen. Es ist ein besonderes Event, das so nur hier in der Stadt im geografischen Mittelpunkt Baden-Württembergs stattfindet. Boris Palmer, Tübingens Oberbürgermeister, findet selbst auch Gefallen am eher gemütlichen Wassersport.
Stocherkannfahren ist im Sommer einfach ein wunderbares Vergnügen. Das Umfeld, die Neckarinsel, die Neckarfront, die Tübinger Altstadt und dazu dann für die einen noch ein kühles Bier, für mich immer Apfelschorle, für die anderen Lebertran. Das ist einfach was Schönes und das gehört hier zum Freizeitvergnügen für die Einheimischen wie für unsere Gäste. Für beide ist es gleichermaßen attraktiv.
Auch ein britischer Besucher weiß das Stocherkannrennen zu schätzen und stellt es über das Segeln und Motorbootrennen.
Forget yachting, forget motorboat racing. I think punting is the way to go. We're now in the 21st century.
Jedes Jahr im Juni kommen besonders viele Gäste nach Tübingen, um sich das Stocherkahn-Rennen anzusehen. Verschiedene Mannschaften aus Studenten und anderen Stocherern kämpfen in teils ausgefallenen Verkleidungen um den Kostümpreis und den Sieg im Rennen. Caro, die sich das Stocherkahn-Rennen zum ersten Mal ansieht, weiß darüber.
Eigentlich nicht so viel. Ich weiß nur, dass es Fetzen-Gaudi ist und mit Kostümen und Gekloppe und irgendjemand muss Erster werden und irgendjemand muss zum Schluss sich übergeben, am besten.
Übergeben mussten sich in der Tat schon einige Verlierer des Rennens. Die Regeln besagen nämlich, dass die Mannschaft, die als letztes das Ziel erreicht, einen halben Liter Lebertran trinken muss. Und sowas verdaut nicht jeder Magen. Der Gewinner hingegen muss das Siegerfest am Abend ausrichten und bekommt den Wanderpokal bis zum nächsten Rennen überreicht. Rainer Walz, der Gründer des Stocherkahn-Rennens, kennt die Regeln natürlich auswendig. Er hat sie schließlich 1956 mit dem ersten Rennen erfunden.
Die Regeln, die damals gegolten haben, gelten im Wesentlichen heute noch. Es ist zunächst einmal die Zahl der im Boot befindlichen Paddler, mit Händen paddelten sie, und des einen Stochers, insgesamt 8 Leute. Sie durften sich gegenseitig abwechseln. Das heißt, wenn der Stocherer müde wurde, durften auch die anderen 3 nach zum Stocher greifen. Es durfte rechts oder links wechselweise gepaddelt werden, damit nicht eine Hand eingeschlafen ist. Bänke oder sonstige Gegenstände durften nicht in einem Kahn sein.
Wer selbst einmal an einem Rennen teilnehmen möchte, findet viele Informationen zum Stocherkahnrennen und einen Stocherkurs für Anfänger auf der DVD Die Tübinger Stocherkähne von Heinrich Kern und Matthias Leik. Sie erscheint voraussichtlich zum nächsten Rennen. Auch wenn sich die venezianischen Gondeln und die Tübinger Stocherkähne kaum ähneln, kommt immer wieder dieser Vergleich auf. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer stimmt dem zu.
Ehrlich gesagt, ich finde, zwischen Venedig und Tübingen gibt es da nur ganz marginale Unterschiede. Wir spielen da ganz eindeutig in derselben Liga.
Wie bereits angekündigt, schalten wir noch einmal zu dem Basketballspiel der Walter Tigers Tübingen gegen die BG 74 Göttingen. Die erste Halbzeit des Basketballspiels Tübingen gegen Göttingen verlief für die Walter Tigers Tübingen grandios. Die Tübinger staunten nicht schlecht über den überraschend hohen Vorsprung vor den Tabellendritten Göttingen. Wie sieht der Punktestand jetzt in der zweiten Halbzeit aus? Konnte Tübingen die Führung halten? Wir schalten noch einmal live zu Johannes Knut nach Tübingen. Johannes, wie sieht die Stimmungslage jetzt kurz vor Spielende in der Paul-Horn-Arena aus?
Die Paul-Horn-Arena, ja, sie staunt immer noch, aber der Grund ist ein anderer, denn die Walter Tigers Tübingen zur Halbzeit mit 23 Punkten in Front haben soeben einen 23-Punkte-Vorsprung verspielt vor noch 23 Sekunden. Ist das ein Wink des Schicksals? Auf der Uhr sind Kai Bailey, der Göttinger Kapitän, der verwirft jetzt hier einen Freiwurf. Es steht aber immerhin noch 64-63 für die Göttinger mit einem erfolgreichen Freiwurf, der in diesem Moment durch die Reuse saust. Steht es 65-63 und die Tübinger Fans auf den Sie sind konsterniert, sie sind geschockt, sie haben die Hände in die Hüften gestemmt. Manche mit ihrem Fanschal, sie können den Augen nicht trauen. Rasko Katic hat jetzt den Ball, muss sehen. Schnell zu Branislav Radkovica spielen. Die Göttinger üben ja immer über das gesamte Spiel eine Ganzfeldpresse aus, attackieren ihre Spieler. Die Gegner sehr früh in der eigenen Hälfte. Die Tübinger haben sich da in der ersten Halbzeit gut gegengewehrt, während Jamin Anderson jetzt den Ball auf den Korb bringen muss. Noch 10 Sekunden in diesem Angriff, nur noch 13 Sekunden insgesamt auf der Uhr. Rasko Katic hat den Ball, er wird gefoult. 9 Sekunden noch auf Tor und jetzt muss Rasko Katic eigentlich schon beide Freiwürfe ins Ziel setzen, denn seine Mannschaft liegt ja mit 2 Punkten im Rückstand und sie brauchen jetzt unbedingt 2 Punkte, überhaupt in die Verlängerung zu kommen. Wer hätte daran in der ersten Halbzeit gedacht, als die Tübinger noch die sehr lange Zeit mit einem zweistelligen Polster diese Partie ja regelrecht beherrschten. Die Göttinger, der Tabellendritte gegen den Tabellen-14 aus Tübingen, er hatte eigentlich überhaupt keine Chance, die sahen da entgeistert so wie einen 3-Punkte-Wurf nach dem nächsten ins Ziel sauste und jetzt muss Rasko Katic, einer der unsichersten Freiwurfschützen, unbedingt 2 Punkte erzielen von der Freiwurflinie. Der erste Punkt, der sitzt, aber der zweite, der muss eben auch durch die Reuse, sonst wird es ganz, ganz schwierig. Die Tübinger, sie bereiten sich ja wohl schon ein bisschen drauf vor, um hier vielleicht einen abprallenden Ball in Empfang zu nehmen. Sie haben danach noch 9 Sekunden, aber das ist nicht viel. Katic setzt an, der Ball ist in der Luft, springt zurück ins Feld. Jamin Anderson hat den Ball. Radkovica spielt zu Fountain. Fountain muss jetzt zu Radkovica spielen. Nur noch 3 Sekunden, 2 Sekunden. Der Ball ist in der Luft, springt auf den Korb und ins Feld. Zurück ins Feld. Die BG 74 Göttingen vollbringt die Sensation, gewinnt nach 23 Punkten Rückstand noch mit 65-64.
64-65, was für eine Tragödie für Tübingen. Hoffen wir, dass sie beim nächsten Spiel mehr Glück haben. Mit diesem für Tübingen leider enttäuschenden Ergebnis sind wir nun am Ende unserer Sendung. Die Sendung setzte sich aus Beiträgen von Studentinnen und Studenten der Sportwissenschaft und der Medienwissenschaft der Universität Tübingen zusammen.